Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Szenen jetzt aus einem alten Dorf in Ungarn, wo ein Nebelmann sein Unwesen treibt. Die Schriftstellerin Noemi Kisch hat ihn sich ausgedacht. Wir kennen sie auch als Journalistin und Kommentatorin. Oft hat sie uns schon von ungarischen Verhältnissen erzählt. Noemi Kisch lebt in Budapest. Zurzeit unterrichtet sie an der Universität in Eger, der bekannten Thermalbadstadt, rund 140 Kilometer nordöstlich von Budapest. Und dort erreichen wir sie jetzt. Guten Morgen, Frau Kisch.
Guten Morgen. Ich begrüße Sie.
Sie interessieren sich ja seit jeher schon für Landschaften, Regionen in ganz Osteuropa. Über den großen Balatonsee haben Sie ein Buch geschrieben. Und jetzt in dem Band Der Nebelmann mit 22 Erzählungen, da steht die Donau ganz im Mittelpunkt. Dieser Riesenfluss, der Ungarn von Nordwesten nach Südosten durchschneidet. Sie führen uns hier auf eine Insel in der Donau. Wo genau liegt die denn?
Ja, also diese Insel liegt zwischen Budapest und Esztergom, also zwischen Slowakei und Budapest eigentlich, und verbindet auch Österreich etwas mit uns. Also es ist ein sehr Mittelpunkt, eine klare Mittelpunkt der Donau hier.
Sie selbst sind in einer Kleinstadt geboren, in Gödöllé, leben jetzt in der Hauptstadt Budapest, und Ihre erste Erzählung beginnt so: Als Mutter ein Kind war, verbrachte sie die Winterferien in der letzten Straße einer an der Donau gelegenen Kleinstadt. Zu Hause lebte sie mit ihren vielen Geschwistern in einer Plattenbauwohnung, deshalb lieferten sie ihre Eltern oft bei den Großeltern in der Provinz ab. Ist das ein bisschen autobiografisch? Waren Sie so ein Kind?
Ja, eigentlich, ich bin auch die Mutter und auch das Kind, also das ist das Spiel in dieser Erzählung, weil ich mehrere Geschwister habe und wirklich meine Eltern mich immer oder oft zu meinen Großeltern geschickt hatten. Und das ist auch Gödöllő, also das eigentlich aus Gödöllő habe ich diese Erinnerungen gesammelt, aber ich habe seit zehn Jahren ein kleines Haus an der Donau in Kisorosi, wo auch mein Buch spielt. Und dort habe ich meine Bücher bisher geschrieben. Es war ein Versteckort für mich, also wo ich mich plötzlich in eine sehr eingeschlossene, sehr archaische Welt gefunden habe, also sowohl wie in meiner Kindheit in den 80er Jahren. Und ich wollte eigentlich diese Natur und diese Gesellschaft in diesem Buch einbauen. Also es ist schon autobiografisch, ja.
Was fasziniert Sie an dieser so ländlich-dörflichen Atmosphäre? Weil Sie ja so voller alter Sitten, Traditionen oder auch Mythen voller Geschichten ist?
Weil ich finde, das ist eine Gesellschaft, die uns auch viel erklärt über sich. Also ich habe sehr viel Verständnis, Empathie für diese Leute, die dort leben, und auch für meine Kindheit, für diese sozialistische Kaderzeit, die auch sehr wichtig ist in meinem Buch, nochmal aufzuheben und dadurch auch erklären, was passiert in unserer Gesellschaft heute. Warum ist zum Beispiel die ungarische Gesellschaft so eingeschlossen, so abseitig manchmal, auch sehr eigenartig und künstlerisch für mich auch sehr spannend. Und das kann man auch abbilden in der Literatur mit Naturbildern. Und wir haben auch diese Tradition, diese balladistische Schreiben in der ungarischen Literatur von Moritz Zsigmond bis zum Nádas Péter, also bis zum Péter Nádas. Also die haben auch sehr viel über Dörfer geschrieben, über die Donau, über das Wasser. Und ich wollte auch meine eigene, vielleicht auch weibliche Perspektive in diesem Buch nochmal zeigen. Und das war auch ein Art Experiment für mich, dieses Buch zu schreiben. Also das war nicht so vorbereitet, sondern ich habe Monat für Monat einfach aufgezeichnet, die Geschichten, die ich dort beobachtet habe in diesem Inseldorf. Und so ist dieses Buch entstanden. Und ich bin jetzt sehr froh, dass auch Evo Sador dieses Buch ins Deutsche übersetzt hat und dass es auch verlegt ist.
Jetzt sind wir eigentlich schon in der Soziologie der Geschichten, aber bleiben wir noch mal so bei einzelnen Motiven. Wer ist denn jetzt eigentlich der Nebelmann?
Der Nebelmann ist jemand, der wirklich lebt und nicht lebt, der auch zwei Lebensschichten, zwei Arten verkörpert. Wenn man an der Donau lebt, kann man sehr früh, sogar in dieser Zeit, Oktober, November ist perfekt dafür, den Nebel beobachten, die da so kommt, und man kann sich verstecken und man verschwindet in diesem Nebel. Und es wird sehr kalt in der Nacht an der Donau, also -2, -3, wie gestern Nacht. Also ich war auch dort, ich habe dort geschlafen und ich habe diesen Nebelmann über diesen Nebelmann habe ich gehört, dass er wirklich existiert, und ich habe 10 Jahre lang ihn gesucht. Und ich denke, er existiert wirklich in meinem Buch jetzt.
Ich meine, bei Ihnen heißt es, der Nebelmann wohnte am Damm und umarmte gern die Tiere. Er mochte sie lieber als die Menschen. Das hat so einen kleinen, so einen Märchenton und erzählt dann eben von ja so einem Einsiedler, von Einsamkeit, Isolation, Weltabgewandtheit, aber dann auch sofort, dass der Einsiedler eines Verbrechens beschuldigt wird, obwohl er es gar nicht war. Also Vorurteile, Ablehnung, Menschen werden ausgestoßen, auch das ist Dorf, nicht wahr?
Ja, das ist Dorf, das ist auch Mensch, das kann man auch verstehen und beschreiben, aber es ist auch ungerecht natürlich gegenüber dem Nebelmann, und ich wollte ihn auch retten in dieser Erzählung. Ich wollte über seine Unschuld auch erzählen, weil ich habe es wirklich gehört, dass jemand ohne Ausweis, ohne Geld, ohne irgendetwas heute noch in Ungarn in diesem Dorf leben kann. Als ich dort hineingezogen bin in diesem Dorf, man redete noch über ihn. Also er existierte wirklich, ich habe ihn noch nie gesehen, weil er sich immer in dem Nebel versteckt hat, weil er Angst hatte von Menschen, weil er immer angegriffen war, dass er sich nicht eingelebt hat in die Gesellschaft, dass er ein isoliertes jemand, der kein Steuer zahlt und kein Ausweis hat und keine Versicherung, nicht? Und die Menschen sind sehr skeptisch mit solchen Menschen, die sich nicht anpassen. Und das ist auch sehr typisch in unserer Gesellschaft, aber vielleicht auch nicht nur in Ungarn. Das ist auch eine weltliterarische
Erzählung. Ja, ich glaube, dieser Gegensatz der zwischen Stadt und Land und zwischen den Vorurteilen der Dörfler gegenüber, natürlich, das Dorf ist ja immer so eine auch in sich abgeschottete kleine Welt. Und sie pocht auch sehr auf Konformität, während die Großstadt ja eher für das Liberale, für das ja Offene steht, in der man tun kann, was man will. Wie haben Sie das erlebt, dieses dörfliche Dasein, eher als ja als etwas Einschnürendes oder dann eben auch wieder was ja Warmes, Verbindendes? Man kennt sich und ist Teil einer Gemeinschaft.
Ja, also ich liebe dieses Dorf, das muss ich sagen, und das kann sehr herzlich sein. Ich habe auch 2 Kinder und wir haben ein sehr eng, sehr gutes Gesellschaftsleben. Wir hatten Hochwasser, sehr hohe Hochwasser in diesem Herbst. Im September aus Österreich, aus den Alpen, kamen alle Wasser nach Ungarn, und unser Dorf war ganz abgeschlossen von der Welt, weil wir haben nur einen Weg zu dem Dorf und das war unter Wasser. Und man hat gesehen, wie klar solidarisch diese Gesellschaft ist. Also ich liebe das und ich bin auch eigentlich sehr, sehr angezogen, weil das hat nichts heute mit dieser Informationsgesellschaft zu tun, sondern man hat noch, man redet, wenn man auf der Straße ist, man hat wirklich hautnahe körperliche Beziehungen zu den Menschen. Mhm. Es gibt auch Hass, es gibt auch Ausgrenzung, es gibt auch Fremde und Ängste, aber das gehört zu alle in unserer Gesellschaft, und ich muss sagen, dass die ungarische Politik, Gesellschaft, Literatur kann man nicht ohne diese Dörfer verstehen, nicht? Das ist sehr wichtig und auch gleichzeitig sehr archaisch. Das war für mich immer sehr wichtig, auch in meiner Literatur über Osteuropa, über die Ukraine, Rumänien, wo ich so viel gereist habe und auch immer über Dörfer geschrieben habe. Ich glaube, die sind wirklich die Kerne unserer Gesellschaft, und man kann sehen, dass diese Denkweise und Denkmodelle und Denkfiguren, die in so einem Dorf existieren, das ist auch sehr wichtig heute. Das steuert auch unsere Welt. Und ja, ich kann nur sagen, dass ich dort Wärme und auch Liebe erlebe, aber auch viel Paradox. Also es ist schon sehr paradox natürlich, aber literarisch ist es fantastisch und interessant. Und ich wollte natürlich über die Natur schreiben, über Vögel und
Entschuldigen Sie, und vor allem den Fluss, die Donau, das ist das wird ein richtig mythisches Wesen eigentlich auch in diesen Erzählungen. Das ist ganz toll, und es ist auch, spielt auch oft im Winter. Ne? Es geht viel um Eis, um zugefrorene, wenn alles gefroren ist. Diese Jahreszeit scheint Sie besonders zu inspirieren.
Ja, es ist immer überraschend. Die Donau kann eingefroren sein, obwohl die Winter heute nicht mehr so kalt sind. Also, aber letztes Jahr war schon zum Beispiel Eis bei uns. Und ein Experiment habe ich noch im Sommer gemacht, dass ich zu der Donaudelta gefahren bin, also nach Rumänien. Und das ist auch überraschend fantastisch, was für eine Naturlandschaft dort die Donau noch bilden kann bei der Schwarzen Meer, eigentlich in der Nähe von Odessa und dieser ganze Schwarzes Meer-Gesellschaft und Schwarzes Meer-Natur und was alles, dieses Wasser aus den Alpen bis zu dem Donaudelta runterfließt. Und interessant ist, dass unser Dorf ist zum Beispiel eine Station für die Leute, die aus Deutschland nach Rumänien fahren mit dem Boot im Sommer, aber auch im Herbst. Und das ist auch eine Hin und Her, also es ist nicht nur ein Dorf, wo alles steht, sondern es ist auch sehr interessant durch die Donau, dass dieses Wasser sehr harmlos sein kann, aber auch sehr gefährlich sein kann. Und ja, darüber schreibe ich auch, glaube ich, ganz viel in diesem
Diese
Buch.
Bilder sind die eindringlichen. Punomi Kirsch, wir haben uns öfter schon hier im Deutschlandfunk Kultur mit Ihnen unterhalten über die politischen und die sozialen Verhältnisse in Ungarn. Und heute sagen wir mal verlieren wir mal kein Wort über Viktor Orban, sondern sagen einfach nur, wir entspannen uns wunderbar mit diesem tollen Buch.
Ja, danke schön. Und ich bin wirklich froh, wenn Leute meine Bücher lesen, die über diese mitteleuropäische Landschaft geht eigentlich. Also das steht im Mittelpunkt meines Schreibens.
Frau Kirsch, danke schön für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke schön, wiederhören.
Tschüss und der Nebelmann. Tschüss. Das Buch mit Erzählungen von Noemi Kirsch ist jetzt auf Deutsch bei Danube Books erschienen. Jetzt gleich zu einem Gipfeltreffen, einem Intellektuellen, das gestern in Jena an der Universität stattfand. Da gab es den Auftakt zu einer Reihe von Podiumsgesprächen über Facetten der Freiheit zu 35 Jahren friedliche Revolution. Und mit dabei gleich zwei Nobelpreisträgerinnen, Hertha Müller, Literatur, und Irina Scherbakowa, die 2022 mit der Menschenrechtsorganisation Memorial mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurden. Für die Lesart hat unser Korrespondent Henry Bernhard den Abend verfolgt, der früh begann, noch bevor die politische Ampelbombe platzte. Aber auch so war es anfangs wackelig in Jena. Hören Sie mal.
Es tut mir leid, aber das ist immer dieses...
Die Veranstaltung mit den zwei Nobelpreisträgerinnen dauerte schon 40 Minuten, als es der Uni Jena doch noch gelang, Irina Scherbakowa mit einem Mikrofon auszustatten, mit dem sie sowohl dem Publikum, immerhin 600 Menschen, als auch Hertha Müller verständlich wurde.
Wir beschäftigen uns mit der Vergangenheit und der Aufarbeitungsgeschichten wegen der Zukunft. Weil also Russland kann sich nicht irgendwie weiterentwickeln, wenn dieser Frankenstein, also ich meine jetzt diese Vergangenheit, diese kommunistische Vergangenheit, auf dem Weg liegt und immer wieder versucht aufzustehen und jetzt ist wirklich aufgestanden.
Wir, das ist Memorial, die Menschenrechtsorganisation von Scherbakowa mitbegründet, die Verbrechen des Kommunismus, vor allem der Stalinzeit, erforscht und verbreitet hat, weil sie an die Aufklärung glaubten. Sie habe als junge Frau in der Brezhnev-Ära zwar keine Hoffnung gehabt, jemals Freiheit zu erleben, wollte aber Verborgenes ans Licht bringen, für ihre Kinder und Enkel. Weil nur Menschen, die über ihre Vergangenheit Bescheid wüssten, ihre Zukunft in die Hand nehmen könnten. Und in jeder Familie in der Sowjetunion hätte es Opfer und Täter gegeben, aber keine Erinnerung.
Es muss den Menschen gesagt werden, dass sie kein Lagerstaub sind.
Es muss Menschen gesagt werden, dass sie kein Lagerstaub sind. Denn so habe der sowjetische Geheimdienst seine Opfer herabgewürdigt. Scherbakowa wollte ihnen ihre Würde zurückgeben, indem sie ihre Geschichte erforschte und erzählte. Hertha Müller berichtete von ihrer Familie, Opportunisten wie fast alle in der Diktatur. Das Rumänien der 70er Jahre sei unendlich öde gewesen.
Also zuerst müsste man sich selbst erziehen.
Sie habe sich selbst erziehen müssen in der Erkenntnis, dass alles um sie herum Lüge war. Die Propaganda der Kommunisten, das Gelehrte an der Uni, selbst die Vorurteile ihrer deutschsprachigen Eltern über die Rumänen. Alle Werte seien auf den Kopf gestellt gewesen, alles Richtige verboten. Irgendwann sei man dann Staatsfeind.
Ich will nichts werden, weil ich alles, was ich tun müsste, um etwas zu werden, wäre das, was ich als moralisch und mental vertrete.
Sie habe nicht gewusst, was sie werden wolle, nur, dass sie nichts werden wollte, was die sind. Die Parteifunktionäre, die Lehrer, die Geheimdienstmitarbeiter.
Polier den Müll, dann kann man ja mit diesem System nichts mehr anfangen. Und es war wirklich eine körperliche Abwehr.
Die Erinnerung an die Diktatur müsse wachgehalten werden, gegen die Verklärung. Aber Müller sieht heute viel moralisch-intellektuelle Verwahrlosung, auch in Deutschland. Und Gleichgültigkeit, wenn die Institutionen der freien Gesellschaft geschliffen werden, wie in Russland, in Ungarn und vielleicht auch bald in den USA. In der Ukraine gehe es genau um die Freiheit, die Osteuropa 1989 gewonnen habe.
Ich meine, was jetzt Putin betrifft, er war ja auch in diesem Land hier. Er war in der DDR. Was für ein Glück hatte die DDR, dass es diesen Moment der Unabhängigkeit gab, dass die Russen nicht mit dem Panzer kamen. Und das versuchen jetzt die Ukrainer. Und wenn wir das nicht verstehen, die Ukrainer will genau das, was wir haben, mehr nicht.
Auch Irina Schabakowa sieht in der bedingungslosen Unterstützung der Ukraine die einzige Chance, Putin zu schwächen. Und der zeige seine absolute Macht viel offener und brutaler, als es noch die Kommunisten getan hätten. Ohne eine Niederlage, militärisch, politisch oder ökonomisch, habe es in Russland noch nie Reformen gegeben. Dafür sieht sie den Westen in Verantwortung.
Man muss Ukraine unterstützen, trotz alledem, mit allen möglichen Mitteln. Das, was man noch verteidigen kann, muss verteidigt werden. Und dazu braucht man den Druck. Was kann die Zivilgesellschaft tun? Alle Studenten, Journalisten, Autoren, Menschen aus allen Berufen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und so.
Der Sieg Donald Trumps, das Thema des Tages, sei der Sieg des Bösen. Und es sei auch ein Sieg Putins, meinte Hertha Müller.
Das war wie eine Ohrfeige. Ich finde, seine Destruktivität ist beängstigend. Wenn er nur ein Hundertstel von dem, was er gesagt hat, tut, dann hat man Angst, dass die Demokratie irreparabel zerstört wird.
Zu einem wirklichen Gespräch kam es nicht zwischen den beiden Nobelpreisträgerinnen. Dafür haben sie sich zu schlecht gehört, dafür hat der Moderator Ernest Wiecher auch keinen Raum geschaffen, zu wenig Anregung gegeben. Nach einem 24-minütigen, nur einmal kurz unterbrochenen Redeblock von Irina Schabakowa blieb ihm nur zu sagen:
Möchtest du noch etwas hinzufügen oder sind wir am Ende? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Gestern Abend in Jena, Facetten der Freiheit, die Veranstaltung mit Hertha Müller und Irina Schabakowa.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da hören wir jetzt von einem äthiopischen Waisenkind, das mit 7 Jahren von einer wohlhabenden spanischen Familie adoptiert wurde und jetzt mit 28 Jahren als studierte Politologin in Maastricht arbeitet. Enatu Domingo heißt die junge Frau, die nun über ihre Geschichte dieses Buch geschrieben hat. Der Geruch von verbranntem Eukalyptus über Herkunft, Sprache und Zugehörigkeit. So heißt das Buch auf Deutsch jetzt. Unsere Kritikerin im Studio, das ist Katharina Döbler. Guten Tag.
Hallo.
Beim ersten Blick auf diese Biografie könnte man schließen, dass wir eine Erfolgsgeschichte lesen. Ist es das?
Nein, das ist es nicht. Das ist zwar rein äußerlich betrachtet ein Aufstieg und ein Erfolg, klar. Aber es ist eigentlich ein Buch, das weder den Erfolg noch die Rettung wirklich feiert, sondern das ist ein Buch der Suche. Also die Autorin sucht nach ihrer eigenen Geschichte, versucht sich zu verorten in der Situation zwischen Katalonien, wo sie aufgewachsen ist, Brüssel, Maastricht, wo sie arbeitet, und ihrer Heimat Äthiopien, genauer gesagt Amhara und Tigray, wo zu der Zeit, als sie das geschrieben hat, also 2021, Krieg war, und versucht sozusagen einen Boden zu finden für sich selber. Eine Vergewisserung, könnte man sagen, eigentlich.
Wie geht sie die Suche an? Wie baut sie dann ihr Buch auf, die Frau Domingo?
Also es fängt an mit Kindheitserinnerungen. Also es geht um den Geruch zum Beispiel, wie auch im Titel, von Eukalyptusfeuern. Sie erinnert sich an Spiele mit dem älteren Bruder. Sie erinnert sich auch an den gewalttätigen, furchteinflößenden Vater. Und vor allem aber an die Mutter Yamrod. Ich sage jetzt nochmal ihren Namen, weil das auch so ein bisschen so ein Hommage an sie ist. Eine arme Frau, die ganz jung verheiratet wurde und dann vor ihrem Mann weggeht mit den Kindern. was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und dann versucht, sich durchzuschlagen mit den Kindern allein und von einem Ort zum anderen ziehend. Also es ist wirklich auch eine, es ist eine sehr, sehr zu Herzen gehende, sehr, sehr nahe, sehr intime Erzählweise. Und dann gibt's immer wieder Passagen, wo sie genau spricht über die Situation in Äthiopien. Sie zitiert Zahlen, Fakten, die Situation der Frauen im Land. Sie streift auch kurz die äthiopische Geschichte. Also das gibt sozusagen diese beiden Aspekte.
Das wäre also so eine Kombination aus Biografie, Empirie und Erinnerung. Ich meine, das steckt ja schon im Titel, der Geruch, ne, von verbranntem Eukalyptus. Das klingt sehr sinnlich, poetisch und dann aber über Herkunft, Sprache und Zugehörigkeit. Das klingt ja eher dann wie so ein akademisches Sachbuch. Wie geht das zusammen? Geht das gut, auch sprachlich?
Also manchmal stößt das zusammen richtig und man merkt auch, dass es ein sehr junges Buch einer jungen Autorin ist, die auch Dinge noch ausprobiert. Also einerseits nah an den eigenen Emotionen zu bleiben und gleichzeitig sucht sie dann aber auch so einen faktischen Boden dafür. Und das merkt man auch richtig. Also manchmal ist es dann wirklich dieser Ton von so Politologen-Papers, so ein bisschen trocken und auch so Redewendungen, die man kennt, dann wird plötzlich so ein Zitat eingeführt. Ja, also dann denkt man manchmal, wie geht das? Aber man versteht die ganze Zeit auch, dass es eben immer darum geht, einen empirischen Boden für das eigene Erleben zu finden.
Mhm. Kommt denn die Autorin dann bei dieser Suche nach ihrer Herkunft, ihrer Zugehörigkeit auf die Spur? Gewinnt sie am Ende eine Identität? Weiß sie jetzt, wohin sie gehört?
Ja, das kann ja wahrscheinlich gar nicht aufgehen, ne? Also als Tochter einerseits von sehr bildungsbeflissenen, progressiven europäischen Eltern und gleichzeitig eben auch als Tochter einer sehr armen, ungebildeten Frau, die daran gescheitert ist, auch gestorben ist an einem AIDS, daran gescheitert ist, ein Leben für ihre Kinder aufzubauen und für sich selber. Und sie ist eben beides. Und genau das ist das, was das Buch macht, also auch in seiner Doppelgleisigkeit in mehrerlei Hinsicht, dass sie zum Beispiel auch erzählt, wie sie ihre Jugendsprache, ihre Kindersprache, ihre Muttersprache vergessen hat und sie dann wieder lernt es Amhara, dann aber auch versteht, dass sie auch Tigrinisch, also die Tigray-Sprache spricht und dass sie sich das alles wiedererobert und dass sie sozusagen versucht, sich beide Identitäten zu erhalten und mit beiden zu leben. Aber es ist offensichtlich eine schwierige Sache.
Ich meine, wie Sie das erzählt, Frau Döbler, da liest man eigentlich zwei Bücher, also so ein bewegendes Memoir und dann einen lehrreichen Exkurs über die politisch-sozialen Verhältnisse in Äthiopien.
Ja, irgendwie schon. Also es liegt natürlich auch daran, dass sie eben diese beiden Ebenen so vielleicht nicht so super geschickt irgendwie zusammenbringt. Auf der anderen Seite ist es wahnsinnig überzeugend, weil wir ja alle mit unserem privaten Leben berührt sind von dem, was die großen und äußeren Umstände mit uns machen. Und sozusagen rauszufinden, was ist das Allgemeingültige und was bin ich in dem Ganzen, das ist eben das, was sie da versucht. Das kann man auf verschiedene Art und Weise versuchen. Aber insofern kann man sagen, ja, zwei Bücher, aber eben auch das reale Leben, ne?
Der Geruch von verbranntem Eukalyptus. Über Herkunft, Sprache und Zugehörigkeit. Das Buch von Enatu Domingo ist jetzt im Orlando Verlag veröffentlicht, übersetzt von Michael Ebmeier. 180 Seiten, der Umfang, 21 Euro der Preis. Katharina Döbler hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Fast 50 Jahre lang hat Thomas Mann an seinen Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull gearbeitet und den Roman doch nie ganz beendet. Der Filmregisseur André Schäfer hat sich die wahrscheinlich persönlichste Figur des Nobelpreisträgers ausgesucht, um dessen eigene Lebensgeschichte auszuleuchten.
Dieser Felix Krull ist ein Träumer, Phantast und bürgerlicher Nichtsnutz.
Für den ungewöhnlichen Dokumentarfilm Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann hat der Regisseur auf Gespräche mit ExpertInnen komplett verzichtet. Stattdessen zeichnet er die verschlungenen Lebenswege von Mann und Krull anhand von Originaldokumenten nach.
Übrigens bin ich entschlossen, bei meinen Aufzeichnungen mit dem vollendetsten Freimut vorzugehen und weder den Vorwurf der Eitelkeit noch den der Schamlosigkeit dabei zu scheuen.
Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann. Die Dokufiktion ist jetzt im Kino zu sehen. Tobi Dahmen hat akribisch recherchiert, bevor er seine Graphic Novel Kolumbusstraße vorlegte. 8 Jahre hat er an dem 500-Seiten-Epos gearbeitet. Ausgehend von Briefen, Fotos und Gesprächen dokumentiert Tobi Dahmen darin nicht nur die bewegende Geschichte seiner Familie, sondern legt auch eine Chronik der deutschen Kriegsjahre vor.
Das schnell abzuhandeln, schien mir einfach der falsche Weg. Ich wollte versuchen, diese Zeit so, wie soll ich sagen, verständlich wie möglich abzubilden. Wir suchen ja eigentlich immer nach Antworten auf die Frage, wie konnte es denn zu all dem kommen? Dabei greifen eben ganz viele Dinge ineinander. Daher habe ich halt versucht, so viel wie möglich davon abzubilden.
Kolumbusstraße, eine Familiengeschichte, 1935 bis 1945. Tobi Dahmen stellt seine Graphic Novel heute Abend in der Romanfabrik in Frankfurt am Main vor. Ihr sehr eigener Strich, eine Mischung aus Graphic Novel und Jugendstil, machte die Illustratorin Kat Menschik bekannt. Im Galliani Verlag gibt sie eine eigene Reihe mit unverwechselbar gestalteten Lieblingsbüchern heraus. Den neuesten, bereits 18. Band, stellt sie heute in Rostock vor.
Diese Reihe ist wirklich, kann ich so sagen, mein berufliches Lebensglück, was ich gefunden habe, weil ich wirklich total frei bin in allem, was ich machen kann. Ich kann mich ausprobieren und ich tobe mich in dieser Reihe aus und das darf ich auch.
Für den neuesten Band der Lieblingsbuchreihe hat sich Kat Menschik an einer Liebesgeschichte im geteilten Berlin im flirrenden Sommer 1989 ausgetobt. Heute Abend stellen die Illustratorin und der Autor Maxim Leo Junge aus West-Berlin gemeinsam vor, im Hafenkontor 57 in Rostock.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Und an dieser Stelle trauern wir jetzt heute um eine gute Kollegin, um unsere Mechthild Lanfermann. Viele Jahre haben wir ihre Stimme hier in diesen Literaturtipps gehört und sie hat sie mitgeprägt in der Lesart. Jetzt ist sie nach schwerer Krankheit gestorben. Dies ist ein letzter Gruß an dich, Mechthild. Wir werden dich vermissen.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Simone Buchholz, ich bin Schriftstellerin. Ich habe lange Zeit Kriminalromane geschrieben. Jetzt schreibe ich andere Sachen, beschäftige mich nicht mehr so viel mit Gewalt, sondern mit dem Leben und dem Tod und der Liebe dazwischen. Zum Beispiel in meinem aktuellen Roman Nach uns der Himmel, der bei Surkamp erschienen ist. Und das Buch meines Lebens beziehungsweise das eine Buch, das aus den Büchern meines Lebens herausragt, weil ich immer wieder dazu greife, sind die New Yorker Geschichten von Dorothy Parker. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das Buch zum ersten Mal in die Hand bekam und in welcher Ausgabe. Ich weiß nur, dass ich vor ungefähr 30 Jahren zum ersten Mal in New York war und das Algonquin Hotel so schön fand und angefangen habe, mich mit diesem Hotel zu beschäftigen. Und dann auf den Tisch von Dorothy Parker im Algonquin Hotel stieß und mich angefangen habe, mit dieser Frau zu beschäftigen, weil die mich interessiert hat, dieses zarte, harte Wesen. Und habe dann relativ schnell angefangen, ihre Geschichten zu lesen, nachdem ich festgestellt habe, dass sie nie einen Roman geschrieben hat. Sie hat aber wahnsinnig viel produziert. Sie hat Theaterkritiken geschrieben, Drehbücher und eben diese wunderbare Sammlung von Short Stories. Und als ich das zum ersten Mal bewusst dann wirklich gelesen habe, selbst schon als junge Journalistin für Magazine, hat das so viel zu mir im Klingen gebracht, weil mir plötzlich klar wurde, dass das eine Stimme ist, eine weibliche Stimme, wie ich sie bisher noch nie wahrgenommen und gehört habe. Vorher habe ich immer nur Männer gelesen. Ich habe Chandler gelesen, ich habe Hemingway gelesen. Und dann war da plötzlich diese weibliche Stimme und ich dachte, ach guck mal, so kann es gehen. Und es ist bis heute so, dass ich mich in ganz vielen Situationen meines Lebens, auf vielen verschiedenen Ebenen, wenn ich nicht weiter weiß, dann frage ich mich, was hätte Dorothy Parker getan? Das beginnt beim Schreiben, wenn ich mir nicht sicher bin, wie ich eine Szene schreiben soll, wie ich Figuren schreiben soll, wie ich Menschen reden lassen soll, dann frage ich mich, wie sie es getan hätte. Und dann schaue ich auch immer mal nochmal rein. Das Buch ist wahnsinnig zerlesen. Die deutsche Ausgabe, die ich habe, ist bei Kein und Aber erschienen. Ich hatte aber vorher schon andere, die habe ich immer nur verschenkt oder verloren bei Umzügen. Und auch wenn ich im Leben nicht weiter weiß, wenn ich in einen Strudel der Verwirrung gerate, dann frage ich mich, was hätte Dorothy Parker getan? Und die Antwort ist immer, sie hätte für die Schwächeren gesprochen. Sie war eine kompromisslose Humanistin und Kämpferin für die Demokratie. Das liest man nicht in allen ihren Stories sofort durch, weil viele auch sehr ironische Gesellschaftsporträts sind. Aber es gibt zum Beispiel eine Story, die ich allen immer wieder ans Herz legen möchte. Die ist relativ am Ende in dieser Sammlung New Yorker Geschichten. Die heißt Soldaten der Republik. Sie war nämlich auch Kriegsberichterstatterin und berichtet da aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Und wenn man das liest, dann weiß man wieder, was Krieg ist, was Menschlichkeit auch im Krieg bedeutet und warum wir keine Kriege führen sollten. Und damit gehe ich jetzt raus aus meinem Buchtipp und hoffe, Sie nehmen Dorothy Parker nochmal zur Hand und vergessen diese großartige Autorin nicht.
Die Schriftstellerin Simone Buchholz über ein Buch ihres Lebens, die New Yorker Geschichten von Dorothy Parker. Die deutsche Ausgabe gibt es, wie gehört, im Verlag Kein und Aber. Pieke Biermann übrigens hat das Buch übersetzt. Simone Buchholz hat ihren eigenen Roman auch erwähnt, Nach uns der Himmel. Und damit war sie vorgestern bei uns zu Gast in der Lesart. Und dieses Gespräch können Sie sich jederzeit anhören unter deutschlandfunkkultur.de.